Die Geschichte mit dem Alkoholismus meiner Mutter fing an, als ich 5 Jahre alt war. Sie hat dann ein Glas Schnaps getrunken. Das hatte den gewünschten Erfolg und daraus machte sie eine fatale Angewohnheit. Diese grünen Flaschen sahen aus wie Tiere hinter einer Glasscheibe. Wenn ich das Trinken mitbekam, sagte meine Mutter, dass ich es nicht Vati erzählen solle. Es herrschte also eine komische Atmosphäre, weil ich als Kind wusste, dass meine Mutter etwas getan hatte, das ich nicht wissen und nicht weitererzählen durfte. Sie war irgendwie nicht mehr meine liebe Mutter. Sie war nicht mehr zugewandt und hat sich nicht mehr gekümmert. Ich merkte, ich war ein Störenfried. Meine Mutter lag auf dem Fußboden. Mein Bruder hatte sie dort bewusstlos gefunden. Das passiert bei Alkoholikern ja häufiger. Als sie dort untersucht wurde, kamen die Ärzte zu meinem Vater und fragten ihn, ob er eigentlich wüsste, dass seine Frau seit mindestens 2 Jahren Alkoholikerin sei, und er musste zugeben, dass er es nicht wusste. Meine Mutter hatte sich eben nur für den Tag immer mit ein bisschen Schaumwein in Schwung gebracht und war nie wirklich auffällig geworden. Ich habe sie dann am Wochenende mit meinem Vater besucht und meine Mutter lag wie tot in ihrem Bett. Sie erzählte, dass sie mit Wildgänsen durch die Gegend fliegen würde und sie sei in der vergangenen Nacht mit mir im Bett Schiffsschaukel gefahren. Ich habe aus dem Fenster geguckt, aber da waren keine Wildgänse und wie man mit dem Bett Schiffsschaukel fahren kann, war mir ein Rätsel. Wir sind dann nach Hause gegangen und mein Vater hat mir erzählt, dass meine Mutter etwas gesehen habe, das gar nicht da sei. Ich hatte also erlebt, wie es ist, wenn jemand im Delirium ist. Sie haben soeben Auszüge aus den Kindheitserinnerungen von Michael gehört. Vorgelesen aus dem Buch Einsam – Kindheit unter Alkoholfahne von Ute Becker. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur jetzt nun 5. Folge des COA-Podcast, dem Podcast für mehr Sichtbarkeit von Kindern aus suchtbelasteten Familien. Dieser Podcast ist ein Teil der COA-Aktionsjahre in Kooperation mit der Landeshauptstadt Dresden. Die Projektumsetzung liegt bei den Radebeuler Sozialprojekten. Mein Name ist Lena Kandler und ich arbeite bei den Radebeuler Sozialprojekten in Dresden und bin hier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ich bin im Gespräch mit einer Autorin, mit Ute Becker. Sie ist Autorin und Journalistin und sie hat das Buch Einsam – Kindheit unter Alkoholfahne geschrieben. Ein, wie ich finde, sehr wichtiges Buch, welches Kinder aus suchtbelasteten Familien zu Wort kommen lässt. Diese Kinder sind mittlerweile erwachsen und sie berichten sehr eindringlich über die Folgen ihrer Kindheit mit suchterkrankten Eltern. Das Gespräch mit Ute Becker habe ich vor einigen Tagen online aufgezeichnet. Hallo und herzlich willkommen im neuen Podcast, dem COA-Podcast für mehr Sichtbarkeit von Kindern aus suchtbelasteten Familien. Ute Becker, Sie sind Journalistin und Autorin und Sie haben das Buch Einsam – Kindheit unter Alkoholfahne geschrieben. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Wir beide sind uns natürlich darüber bewusst, warum Sie das geschrieben haben, aber vielleicht können Sie einfach kurz mal erzählen. Es wird ja einen Impuls gegeben haben, warum Sie ausgerechnet über dieses Thema berichten wollten oder aufmerksam machen wollten.
Genau. Also jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, nimmt natürlich wahr, dass immer noch enorm viel getrunken wird und dass Kinder dabei sitzen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen. Also konkret gab es einen Anlass. Alte Freunde von mir, eine Familie mit 2 Kindern auf dem Land wohnend, schon in voriger Generation, also der Vater von der Freundin war alkoholkrank, ganz, ganz schwer. Der ist am Ende auch mit einer schweren Leberzirrhose gestorben. Ihre Kinder haben das damals schon mitbekommen und sie und ihr Mann trinken auch viel. Und natürlich im Dorf gibt es immer wieder Anlässe, Schützenfest, Fußballverein, all der Klebstoff und Alkohol spielt eine große Rolle. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass die beiden Jungs immer mit dabei waren, wenn die Eltern tranken. Die haben das auch mitbekommen, wie gesagt, als der Großvater starb. Und dann wurden sie 13, 14 und dann wurden sie initialisiert. Also beim Schützenfest waren sie dann große Kerle, als sie das erste Bier getrunken haben. Beim Sieg im Fußball haben sie dann schon kurze getrunken. Und bei den Feiern war das Erste, was die Gäste bekamen, erstmal ein Schluck Alkohol. Egal ob Wein, Bier oder Schnaps. Und die Kinder haben ausgeschenkt. Das war tatsächlich der Anlass, dass ich gedacht habe, was macht das mit den Kindern? Ich wusste in meiner langjährigen Laufbahn als Journalistin beim Fernsehen, bei der Zeitung, natürlich vom Thema Alkoholismus. Und ich wusste schon von den Selbsthilfegruppen, habe auch Filme gemacht darüber. Und ich weiß, dass es eine schwere Krankheit ist. Aber niemand hat sich jemals gefragt, was macht das eigentlich mit Kindern? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, zu gucken, gibt es überhaupt Literatur dazu. Gar nicht Fernsehen, gar nicht Hörfunk, sondern Buch, weil ich auch zum Buchschreiben übergeschwenkt bin, weil ein Buch bleibt einfach. Das verschwindet nicht so schnell wie ein Fernsehbeitrag, wie ein Hörfunkbeitrag. Und dann ist mir aufgefallen, dass es überhaupt nichts dazu gibt. Es gibt wissenschaftliche Abhandlungen dazu. Bundesgesundheitsministerium hat auch Umfragen in Auftrag gegeben und Analysen, dass es diese Kinder überhaupt gibt, nämlich schätzungsweise im Moment 6,6 Millionen Kinder sind davon betroffen, leben in alkoholbelasteten Familien. Und als ich gemerkt habe, das gibt es nicht, habe ich gedacht, das gibt es nicht, das muss ich machen. Ich begebe mich auf Recherchetour und habe dann ein Jahr lang versucht, Kontakt zu bekommen zu Betreffenden, also Menschen im Erwachsenenalter, die das erlebt haben. Ich habe das ganz bewusst gemacht, um zu gucken, was hat das aus ihrem Leben gemacht? Was macht es aus einem Leben, wenn ein Kind in so einer Familie groß wird? Hat es Einfluss und wenn, welchen Einfluss? Und ich bin auf vollkommen geschlossene Türen gestoßen. Ich habe Reha-Kliniken besucht, ich habe Selbsthilfegruppen angeschrieben. Es gibt gar kaum welche, es gibt welche, aber kaum welche für Kinder. Das geht so im Teenageralter los, dass sich Selbsthilfegruppen damit befassen, aber nichts für Kinder, ich sag mal bis 14 Jahre. Und als ich merkte, dass die Türen alle zu waren, dass es also noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, habe ich mich erst recht auf den Weg gemacht. Dank meiner Tochter, die 22 Jahre ist und sich kaputt gelacht hat darüber, dass ich hingefahren bin, dass ich telefoniert habe, bin ich irgendwann dazu gekommen, per Instagram, Facebook Kontakte aufzunehmen. Und da fand ich dann Menschen. Ich fand erwachsene Menschen zwischen 20 und 60 Jahre alt, Männer und Frauen, die sich bei mir gemeldet haben und die gesagt haben, jetzt endlich interessiert sich mal jemand für mich, für das, was ich durchgemacht habe, für das, was ich immer noch durchmachen muss. Ich habe dann tatsächlich nach 30 Menschen, die sich mir anvertrauen wollten, auch zugemacht, weil ich mit diesen 30 Menschen ganz intensive Gespräche führen wollte, weil ich ihr Vertrauen gewinnen wollte, weil ich sie überzeugen wollte, dass das Buchprojekt Sinn macht. Ich habe mit jedem Einzelnen bestimmt 1 oder 2 Stunden telefoniert. Sie haben ihre Geschichte erzählt. Wir haben uns gesehen, es waren Corona-Zeiten, wir haben uns gesehen, wir haben uns auch nur gehört. Und ich habe ihnen erzählt, was ich möchte, wie ich mir das Buch vorstelle. Und dann ging es los. Das Buch, die Idee dieses Buches war, als ich merkte, das hört sich so abgedroschen an, aber es ist ganz wichtig, dass ich merkte, dass diese Menschen niemals eine Stimme hatten. Sie haben sich als Kind nicht getraut, darüber zu sprechen. Freunde, Familie, Nachbarn haben immer weggeguckt. Sie waren ganz allein, manchmal mit Geschwisterkindern, manchmal vollkommen allein. Im Erwachsenenalter haben sie auch nicht darüber gesprochen, weil sie sich geschämt haben für ihre Kindheit, für den trinkenden Vater, für die trinkende Mutter, für die offensichtliche Gewalt und das Nicht-Funktionieren eines Familiensystems, das Außenseiter-Sein und Fühlen. Das haben sie alles mitgenommen ins Erwachsenenleben Und sie waren so richtig erleichtert, alle, die ich hatte, dass ich gesagt habe, ihr könnt jetzt sprechen und ich gebe eurer Stimme eine Öffentlichkeit. Ich gebe euch ein Forum, dass ihr gehört werdet. Die Idee zum Buch war deshalb, erzählt mir eure Geschichte und ich schreibe sie so auf, wie ihr sie erzählt. Oder wenn es euch leichter fällt, schreibt mir eure Geschichte auf, so wie ihr es wollt. Nicht in schön, nicht grammatikalisch richtig, sondern habt eine schöne Atmosphäre und schreibt los, was euch in den Kopf kommt. Und wenn ihr es mal angefangen habt, dann geht es wie von allein. Ich habe einen Fragenkatalog mitgegeben, damit sie sich an einem roten Faden entlang hangeln können. Und das haben auch viele gemacht. Und es sind dabei Geschichten herausgekommen, die mir den Atem haben stocken lassen. Ich war beim ersten Lesen manchmal den Tränen nah. Ob der Hilflosigkeit, wegen der unglaublichen Sensibilität, die diese Menschen haben, der Verletzlichkeit, auch im hohen Alter noch. Sie tragen einen Zentner, tonnenschweren Rucksack ihr ganzes Leben mit sich. Alles ist berührt, die Fähigkeit zur Partnerschaft, die Fähigkeit, sich in eine Gruppe zu integrieren. Das Soziale, um es grob zu sagen. Diese Menschen sind so wunderbar, weil sie so empathisch sind und so gefühlig sind, weil sie das sein mussten als Kind. Sie mussten immer abchecken, weil sie in gefährlichen Situationen waren, wie ist die Stimmung, was passiert gleich. Sie mussten immer auf der Hut sein. Und das haben sie mit ins Erwachsenenleben mitgenommen.
Ja, kann ich Ihnen zustimmen. Ich habe ja auch natürlich in Vorbereitung auf unseren Podcast und weil mich das natürlich auch selber interessiert hat, das in das Buch hineingelesen und mir ging es tatsächlich genauso. Also als ich so die ersten beiden Erzählungen gelesen habe, dass mir das auch sehr nahe ging. Also man ist direkt drin in dieser Welt und ist emotional berührt und nimmt Anteil an dem, was da passiert ist. Und es ist eigentlich unglaublich und unvorstellbar. Ne? Also ein Kind, welches eigentlich Schutz braucht und Geborgenheit und so weiter und dass das eben alles nicht vorhanden ist und welche Mechanismen sich da etablieren, damit die Kinder überleben, das war schon krass. Also das ist mir genauso gegangen. Also ich glaube, das würde jedem Menschen, der zu Empathie fähig ist und Gefühlen, so gehen. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass das Buch bekannt gemacht wird und dass es viele Menschen lesen. Auf jeden Fall.
Genau, also es gibt nach wie vor keine Öffentlichkeit. Mhm. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit einer jungen Frau aus Düsseldorf. Diese Geschichte habe ich 2 Tage mit mir rumgetragen. Ich konnte sie auch nicht treffen wegen Corona. Sie wohnte noch zu Hause, war Anfang 20 oder ist das natürlich immer noch und beschrieb mir ihre Situation, die Gefahr, die Gefühle, die sie hat, dieses Gefangensein in diesem System. Sie traute sich nicht auszuziehen, weil sie ihre Mutter schützen musste und wollte. Diese Kinder, auch wenn sie groß sind, wir tragen ja unser Kind immer mit uns, diese Kinder leben mit so einer großen Verantwortung für ihre Geschwister, für das Elternteil im besten Fall, das nicht trinkt, dass es sich nicht rausziehen kann aus diesem System. Und bei allen Geschichten, die ich gehört und gelesen habe, wurde auch klar, dass sie, was auch passiert, ihre Eltern immer lieben. Und diese Liebe kann natürlich eine ganz schädliche Fessel sein. Also die wenigsten, die mir ihre Geschichten erzählt haben, haben abgeschlossen, haben gesagt, ich lebe jetzt mein eigenes Leben, ich bin fertig damit. Ja. Die meisten hängen noch an ihren Eltern, sogar wenn diese tot waren. Ja, das muss man sagen. Die Idee, dass sie ihre Geschichte selber aufschreiben oder mir erzählen, ist aufgegangen. Ja, finde ich auch. Ich musste mich da auch ein bisschen mit dem Lektorat rumschlagen.
Dass sie das so abdrucken, ne? Dass sie das so 1:1 abdrucken, so in der Sprache, wie das sozusagen.
1:1 war es nicht, ja. Weil tatsächlich habe ich auch dann teilweise ganz chaotische Geschichten bekommen.
Ah, okay.
Habe dann aber nachgefragt und so haben wir dann eine lesbare, gute Geschichte zustande bekommen. Das, was Sie eben angesprochen haben, wie kann das nur sein? Das habe ich mich auch gefragt und habe dann den den Neurobiologen, Professor Dr. Gerald Hüther, kontaktiert. Der ist bekannt, also mir war er bekannt, der ist ein bisschen ein enfant terrible in der Psychologenszene, weil er von den herkömmlichen Therapien, man kann nicht sagen, dass er nichts davon hält, aber er sagt, in den wenigsten Fällen schlägt es an. Er hat sich auch die Suche gemacht, grundsätzlich, was passiert im Hirn eines Kindes, wenn es nicht so aufwachsen kann, wie es die Natur eigentlich vorsieht. Mhm. Ein Kind, das zur Welt kommt, hat Abenteuerlust, hat Entdeckerfreude, ist voller Lebenslust, möchte den eigenen Körper kennenlernen, möchte in soziale Kontakte kommen. Vor allen Dingen ist es neugierig und braucht den Schutz, so wie Sie sagten, der Eltern. In so einem Haus ist das alles nicht möglich. In so einer Familie werden diese Motive, diese Bewegungsmotive, wie ein Mensch eigentlich aufwachsen muss, unterdrückt. Die gute Nachricht ist, dass all diese lebenswichtigen Gründe zu leben nur eingewickelt werden im Hirn. Also es bleibt bis ins hohe Erwachsenenalter. Auch alte Menschen können noch Abenteuerlust empfinden oder Bewegungslust empfinden. Oder es wird also nicht abgetötet, aber es muss eingewickelt werden, weil dieses Kind muss andere Mechanismen entwickeln im Gehirn, damit es überleben kann. Sonst stirbt es innerlich. Und der Lebensdrang und Wunsch jeder Lebenswesen ist so groß, dass Kinder das tatsächlich machen. Sie entwickeln andere Fähigkeiten, schützen ihre Geschwister, unterdrücken den Schutz nach Liebe und Schutz. Das Blöde ist, dass sie es grundsätzlich einwickeln, sagt Dr. Hüther. Also es wird einfach weggepackt im Hirn.
Ich bin als Einzelkind in einer Kleinstadt aufgewachsen, in einem kleinen, aber sehr engen Familienclan. Die Familie bestand aus meiner Oma, meinem Opa, Trinker, meinem Onkel, drogenabhängig und später starker Trinker, meiner Mutter, später Trinkerin und den verschiedenen Partnern meiner Mutter. Alle bis auf einen drogen- und oder alkoholsüchtig waren. Ich sehe mich als Dreijährige zwischen Ziehvater und Oma sitzend, lachend und weinend zugleich. Ich hatte zwar Bezugspersonen, aber meine Mutter, der wichtigste Mensch in meinem Leben, lehnte mich ab. Liebe und Geborgenheit fand ich nur bei meinem Ziehvater. Als Achtjährige war ich einsam, ungeliebt, traurig, verzweifelt, in Todesangst, weil ich mich so verlassen fühlte. Es war niemand für mich da. Mein Ziehvater war ausgezogen, meine Mutter war bei ihrem neuen Freund, meine Oma war beschäftigt mit sich und der Sucht meines Großvaters. Da war einfach kein Platz für mich, keiner hat auf mich geachtet, keiner hat meine Bedürfnisse nach Liebe, Geborgenheit und emotionaler Zuwendung gestillt. Ich habe darum gekämpft und bin doch nur bestraft worden, wenn ich meine Bedürfnisse geltend machen wollte. Also war ich unsichtbar und still bei meinen Großeltern und meiner Mutter. Ich habe keine Bedürfnisse mehr geäußert, einfach nichts mehr erwartet und mir bestenfalls Ersatz verschafft bei anderen. Ich habe mich bis aufs Blut verteidigt, wenn ich als Prellbock herhalten musste für die Probleme meiner Mutter. Ich habe mich von ihr einfach losgemacht und sie als Feind betrachtet, gegen den ich kämpfen muss. Ein Überlebensinstinkt. Liebe und Anerkennung habe ich mir bei den Eltern von Freunden geholt und mit guten Noten in der Schule. Als 14-Jährige sehe ich mich rauchend, trinkend, schwer depressiv, gefühllos, kämpferisch, verbissen, enttäuscht. Mit der Pubertät und der Hölle zu Hause begann meine Flucht. Ich habe mich abgelenkt mit allem, was möglich war. Fernsehen, Alkohol, Fantasiereisen, Schlafen, woanders sein, Partys. Ich habe meine Gefühle weggedrückt. Ich habe funktioniert und verbittert gekämpft, gute Noten zu haben und zu überleben. Es war ein Aushalten, ein Hoffen, ein Kämpfen für ein besseres Leben irgendwann. Oft habe ich daran gedacht, aufzugeben, habe mich aber für das Kämpfen und das Leben entschieden. Ich war einfach immer traurig und habe immer geweint. Weinen, flüchten, kämpfen, schlafen, Schule. Das war mein Leben damals, bis ich ausziehen konnte.
Später merken diese Menschen dann, dass sie nicht in der Lage sind, Liebe zu empfinden, Vertrauen zu entwickeln in Partnerschaften. Das sind die Folgen so einer Kindheit. Meistens ist es so, dass die Menschen dann psychische Probleme oder Krankheiten entwickeln, wie Depressionen, selber ein Suchtverhalten entwickeln, weil sie in so einem Dilemma stecken. Sie fühlen nach wie vor, dass sie ein Leben leben, das nicht ihres ist, und wissen aber keinen Ausweg. Und Hüther sagt, selten passiert es, dass ein Therapeut oder Psychologe oder Psychiater oder Antidepressiva helfen, weil er sagt, die Berührung fehlt. Die emotionale Berührung. Diese Menschen müssen emotional berührt werden. Sei es durch Musik, sei es durch ein gutes Gespräch, sei es durch einen Tanz, irgendetwas, was die Emotion des Menschen berührt und der Mensch merkt, hey, da war ja was, da war ja was, da war ja ein schönes Gefühl irgendwann. Davon will ich mehr. Da mache ich mich auf die Suche. Und das ist der Schlüssel für Heilung, sagt er. Ich habe ja auch gesprochen mit einem Psychiater. Es war mir wichtig, das Thema auch aus medizinischer Sicht zu betrachten. Und es war mir wichtig, mit Dr. Gerald Hüther und den Psychiatern, sorry, es waren zwei, und zwar einmal Dr. Fahd Oboti, der ist Chefarzt an der Medienklinik. Jetzt weiß ich es nicht, ich muss das
nachgucken. Kein Problem, ich habe hier auch nur die Namen stehen, von daher kann ich da jetzt gar nicht, ich kann auch schnell mal googeln.
Nein, ich finde das sofort. Also, genau. Andersrum gesagt. Es war mir ganz wichtig, in diesem Buch nicht nur die Geschichten zu zeigen, wobei das in dem Buch das Wichtigste ist und auch den größten Raum einnimmt, sondern ich wollte auch positive Aussichten geben. Ich wollte, dass Menschen, die dieses Buch lesen, ob sie nun betroffen sind oder nicht, etwas davon haben, dass sie dieses Buch lesen. Und ich wollte positive Ausblicke geben, obwohl ich am Anfang gar nicht wusste, ob es diese gibt. Und der Neurobiologe, Hirnforscher Gerald Hüther hat mir in Interviews, in mehreren Interviews erzählt, was neurobiologisch in den Hirnen passiert. Also es geht nicht nur um die psychischen Unterdrückungen, sondern da passiert auch wirklich was neurobiologisch, biochemisch. Die Botenstoffe verändern sich und so weiter. All das ist reversibel. Das ist hochinteressant zu lesen. Also ich wusste all das nicht, dass auch die Biochemie reversibel ist, wenn wir das üben, wenn wir das erkennen. Und zu dem Erkennen haben mir der Psychiater Jürgen Fieten und der Reha-Klinik aus der Medienklinik Said Hoboti Fahd schon dann aus therapeutischer Sicht gezeigt, wie das mit Verhaltenstherapie, kognitiver Therapie passieren kann, dass die Betreffenden wirklich erzählen, ich muss etwas ändern oder ich versuche etwas zu ändern, nicht muss, sondern ich versuche und will etwas ändern, damit ich dem auf die Spur komme, was in der Kindheit passiert ist, und dann kann ich versuchen, etwas daran zu ändern, etwas daran zu tun. Und das berichten sie in diesem Buch. Sie sagen, es ist ein Arbeitsweg, es ist ein mutiger Weg, den sie gehen, dass sie zum Beispiel eventuell auch an die Öffentlichkeit gehen und damit das Tabu brechen und die Mauer eintreten und sagen, ich bin stark und ich will mein Leben zurück, ich will es anfangen, ich will es beginnen, ich möchte die richtigen Partner finden, die mir gut tun, ich möchte mich selbst fühlen, ich möchte Träume entwickeln, ich möchte meine Sinne fühlen, das ist sehr, sehr wichtig. Also die Sinne sind meistens begraben worden in der Kindheit, also fühlen, tasten, hören, Musik hören und ins Gefühl gehen, das können diese Menschen oft nicht, weil sie so oft verletzt worden sind. Und auf der Gefühlsebene passiert dann sehr viel. Und ich habe auch Menschen in meinem Buch, die mir davon berichten, also die es geschafft haben, in Anführungsstrichen.
Das habe ich gelesen.
Ja, nicht auf den gemacht haben und anderen auch helfen wollen mit dieser Geschichte.
Sie helfen ja auch schon, indem Sie einfach diese Geschichte aufschreiben und darüber berichten, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben. Also über eine Therapie und Reflexion und diese ganzen Dinge es geschafft haben, im Leben anzukommen. Aber dass es eben schon ein langer und harter Weg ist, aber dass man das schaffen kann. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige, wie Sie es auch schon sagten, Kernaussage.
Also ich habe die erwachsenen Kinder befragt, weil ich Kinder nicht befragen will. Ja. Und ich wollte ja wissen, was hat das aus ihrem Leben gemacht? Während wir sprechen und während der Entstehung des Buches, während Corona, gibt es immer wieder neue Kinder. Immer, immer, immer. Und die das betrifft, die in diesen Familien sind. Und man muss viel mehr an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe die Werkzeuge. Ich kann ein Buch verlegen, weil ich schreiben kann. Und es ist immer noch ein Tabuthema. Die Jugendämter sind voll von diesen Fällen, aber sie unternehmen in den wenigsten Fällen etwas. Wenn wir denken an sexuellen Missbrauch, dann ist Alkoholismus möglicherweise auch die Grundlage für diese schrecklichen Taten. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Ich finde das unheimlich. Und es gibt Beispiele wie Depressionserkrankungen oder sexuelle Gewalt an Kindern, das ist kein richtiges Tabuthema mehr. Man kann darüber sprechen, es gibt Prominente, die darüber gesprochen haben. Und so wird es in Anführungsstrichen salonfähig. Und das muss mit diesem Thema genau so passieren.
Ja. Ich glaube, hier bei NACOA hat jetzt als Schirmherr für die diesjährige Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien den Max Mutzke gefunden als prominentes Aushängeschild, der eben selbst in einer suchtbelasteten Familie aufgewachsen ist. Ich habe da kurz auf der Webseite das gelesen und das fand ich ziemlich gut. Und Sie haben mir bei einem Telefonat auch erzählt, dass Sie vorhaben, da noch mehr Prominente ins Licht zu rücken, beziehungsweise die zu befragen und die aufgrund natürlich ihrer Prominenz eine ganz andere Reichweite und Wahrnehmung haben. Gibt es dazu Neuigkeiten? Sie haben, glaube ich, mal versucht, mit Udo Lindenberg zu sprechen. Genau. Da gab es ja auch den Film, diesen biografischen Film, wo ganz klar und deutlich wurde, dass der Vater Alkoholiker gewesen ist und er somit ja auch Kind in einer suchtbelasteten Familie. Wie ist das abgelaufen, als Sie den getroffen haben?
Genau. Udo Lindenberg ist da nicht so drauf angesprungen. Das ist schade, aber ich gebe das nicht auf, weil ich weiß, dass er eine große Reichweite hat, natürlich. Und also wir werden versuchen, ich werde mit einem Hamburger Produzenten versuchen, nicht nur das Buch zu promoten, sondern wir werden versuchen, Prominente zu finden und das Thema vielleicht in Talkshows unterzubringen. Es läuft natürlich über prominente Schirmherren. Ja, sie sind auch gute Vorbilder für Menschen, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich komme auch aus so einer Familie und ich weiß, dass es schambesetzt ist, darüber zu sprechen, aber ich gehe nach vorne und zeige euch, ihr braucht euch nicht zu schämen, sondern ich habe ganz große Probleme mit dem Wort Opfer, aber seid halt betroffen gewesen. Ihr seid Menschen, die diesen schweren Rucksack Zeit eures Lebens mit euch getragen habt oder noch tragt und noch in so einer Familie seid. Also ich werde weiter dranbleiben, auch an Udo Lindenberg und hoffe, dass er irgendwann mitmacht. Ja, es gibt Prominente und das bringen wir jetzt auf den Weg. Ich bin da ganz motiviert, weil ich fassungslos war, die 2 Jahre der Recherche, dass da so ein Thema schlummert und nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird, richtig, richtig massiv, weil es ist gesellschaftsrelevant, ganz gesellschaftsrelevant. Die erwachsenen Kinder könnten so viel Potenzial haben, wenn sie nach vorne gehen, auch die Prominenten, um das zu ändern. Das macht unsere Gesellschaft kaputt, wenn wir unsere Kinder schädigen. Das sind die Erwachsenen von morgen und das sind die Gesellschaftsträger, die eine Gesellschaft verändern können. Also ich bin da richtig motiviert und werde weitermachen.
Das ist wirklich, Zumal wir ja als Gesellschaft ja auch eine Verantwortung haben. Und ich finde, also das ist jetzt auch so meine Meinung, dass man auch eine Verantwortung hat, auch wenn man nicht jetzt Eltern ist von dem Kind, wo man vielleicht weiß, dass die Eltern alkoholkrank sind. Aber dass man hinschaut und nicht wegschaut, weil es irgendwie unangenehm ist oder es könnte peinlich sein, sondern was ich auch so wichtig finde, ist, dass Menschen, die ganz normal leben, die das Problem nicht haben und das irgendwie merken, gegebenenfalls Unterstützung anbieten oder sagen, soll ich dich zum Schwimmunterricht fahren oder brauchst du was, dass Kinder sensibilisiert werden auch dafür, dass sie sich Hilfe suchen können, aber das ist natürlich schwierig, das muss man als Erwachsener anbieten, ne? Das wissen die natürlich von selbst nicht. Ich habe das gesehen auch, wir haben hier ein ganz tolles Resilienzprogramm für Kinder, darüber hatte ich Ihnen kurz berichtet, als wir telefonierten, was ich so beeindruckend fand. Das waren 8 Kinder, die über einen Zeitraum von, glaube ich, 15 Sitzungen in Anführungszeichen zusammen sind und gemeinsam mit 2 Sozialpädagogen quasi an ihrer Wahrnehmung arbeiten, am Verständnis, was zu Hause los ist. Also die leben in ihren Familien und es geht halt darum, auch zu verstehen für die Kinder, dass sie nicht dran schuld sind, dass es eine Erkrankung ist der Eltern und so weiter, ne? Also weil ja oftmals die Situation ist, dass die Kinder sich verantwortlich fühlen dafür, dass es den Eltern schlecht geht. Und zu verstehen, dass das nicht so ist, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Und genau, wie Sie sagen, dafür müsste es einfach viel mehr Angebote geben. Also erstmal, dass Menschen nicht mehr wegschauen, sondern hinschauen, wenn Kinder involviert sind in Familien und ihre Unterstützung anbieten. Und dass es einfach auch mehr Ressourcen gibt, mehr Ressourcen, finanzielle Ressourcen, um genau diese Kinder zu unterstützen. Und dass auch Menschen, die alkoholkrank sind, das irgendwie realisieren. Ne? Also hier, mein Kind, ich habe Verantwortung, also wenn denn das möglich ist, aber das einfach sie hingehen und sagen, ich kann meinem Kind auch irgendwie helfen, so indem es damit lernt, umzugehen oder so. Genau. Dafür müsste es einfach viel mehr Öffentlichkeit geben, dass ja, es sowas Mediziner gibt, ne, solche Programme.
Genau, also Mediziner, Kinderärzte müssen dahingehend ausgebildet werden. Also es findet hundertprozentig nicht statt. Ein Arzt bei der Recherche sagte mir, in seiner ganzen medizinischen Laufbahn war das vielleicht mal in einer Vorlesung Thema. Überhaupt nicht. Also diese Kinder werden noch nicht mal wahrgenommen von den, im schlimmsten Fall, von den Kinderärzten. Und was man gar nicht so weiß vielleicht, auch ein Ergebnis meiner Recherche, Depressionen bei Jugendlichen haben so zugenommen. Und auch ein Grund hierfür, ganz bestimmt die Elternhäuser in der Kindheit und Alkohol in der Kindheit. Also es ist ein sehr, sehr weites Feld und man kann da ganz, ganz viel leisten. Und ja, ich höre nicht auf, diesen Weg zu gehen. Also es wird was, also hundertprozentig. Ja. Und solche Organisationen natürlich wie Ihre, dieses tolle Projekt, super, das sind kleine Steinchen, die ins Rollen gebracht werden. Oder NACOR oder Löwenzahnkinder in der Schweiz. Das wird mehr. Es wird mehr und ich bin da ganz optimistisch, ja.
Ich denke mal, da kann man auch so eine Öffentlichkeit erreichen, wie Sie haben es angesprochen, auch mit psychischen Erkrankungen, die natürlich daraus resultieren, dass Kinder so aufgewachsen sind. Aber wenn ich mir Kurt Krömer zum Beispiel anschaue, der ganz offen auch in einem Buch über seine Depressionen spricht, über die Hintergründe, wenn man das erreichen könnte, also das ist ein tolles Ziel und es ist nicht unmöglich. Aber dafür braucht es natürlich so engagierte Menschen wie Sie und wie die Organisationen, die eben für die Sichtbarkeit, für mehr Sichtbarkeit von Kindern aus suchtbelasteten Familien arbeiten.
Wichtig wäre noch an dieser Stelle zu sagen, Menschen, die sich angesprochen fühlen, Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, bleibt nicht stumm, bleibt nicht still und sitzen, sondern versucht rauszugehen, Menschen zu informieren, dass ihr Hilfe braucht oder wenn da ein Kind ist, auf das Kind zuzugehen und fragen, wie geht es dir, kann ich dir irgendwas Gutes tun, Das ist ganz wichtig. Also nicht sitzen bleiben, nicht still bleiben, sondern rausgehen mit diesem Thema.
Ja, nicht wegsehen ist, glaube ich, ja, das ist die Verantwortung, die die Gesellschaft hat. Und da braucht es eben noch viel, viel mehr Arbeit. Frau Becker, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in Ihrer Auszeit oder in Ihrer Schreibezeit sich mit mir zu unterhalten. Vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen einfach noch eine ganz tolle Zeit.
Danke.
Und viel Inspiration.
Danke Ihnen.
Ja, sehr gern.
An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Falls Sie selbst von einer Suchterkrankung betroffen sind und Hilfe bzw. Unterstützung suchen oder sogar in Ihrem Umfeld jemand kennen, der Unterstützung benötigt, finden Sie die Suchthilfeangebote der Stadt Dresden unter www.dresden.de/sucht. Mehr Informationen zum Projekt CoA Aktionsjahre finden Sie auf der Website wasmichstarkmacht.de oder unter www.rasop.de. Besuchen Sie uns auch gern in den sozialen Netzwerken. Wir sind präsent auf Facebook und auf Instagram. Dieser Podcast wird durch das GKV-Bündnis für Gesundheit gefördert. Das GKV-Bündnis für Gesundheit ist eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten. Das Bündnis fördert dabei unter anderem Strukturaufbau und Vernetzungsprozesse, die Entwicklung und Erprobung gesundheitsfördernder Konzepte, insbesondere für sozial und gesundheitlich benachteiligte Zielgruppen, sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Evaluation. Der GKV-Spitzenverband hat gemäß § 20a Absatz 3 und 4 SGB 5 die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung damit beauftragt, die Aufgaben des GKV-Bündnisses für Gesundheit mit Mitteln der Krankenkassen umzusetzen. Mehr dazu unter www.gkv-bündnis.de.